Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Einer wunderbaren Fantasiereise und einer dramatischen Bahnfahrt widmet sich heute unsere Reihe im Gespräch mit dem Kinder- und Familienstück Alice im Wunderland, das zum Auftakt der Gandersheimer Domfestspiele Premiere hatte, und mit dem Krimi-Klassiker Mord im Orient-Express, der am 21. Juni erstmals aufgeführt wird. Von wundersamen und dramatischen Bühnenabenteuern berichten Emilie Seubert, Jessica Trocher und Paul Schäffer vom Festspielensemble.
Emilie, kanntest du Alice im Wunderland oder war das für dich jetzt eine Entdeckung? Auch wenn die Geschichte natürlich berühmt ist.
Ja, die Geschichte kennt man auf jeden Fall. Aber ich hatte auch schon vorher ganz viele Berührungspunkte mit Alice im Wunderland. Also ich fand die Geschichte schon immer ganz toll. Also dieses Prinzip von einem Wunderland, so ein Ort, an dem man irgendwo sicher ist und sein kann, wenn man will. Und auch alles nicht so eindeutig ist, sondern es kann in ganz viele Richtungen gehen und man darf verrückt sein. Und das fand ich mal ganz toll. Und man darf anders sein, diese Erlaubnis anders zu sein, hat mich immer schon fasziniert. Aber ich bin ja auch Synchronsprecherin und ich habe ganz lange so eine Serie gesprochen, quasi Alice im Wunderland für Kinder. Also Alice and Lewis heißt die und da spreche ich auch die Alice. Das ist auch eine ganz süße Serie, die eben sich um Alice dreht, die immer, wenn sie irgendwie Probleme in ihrem realen Leben hat und mit ihren echten Freunden und ihren Eltern und so weiter und mit Lernen und Schule.
Verschwindet sie kurz.
Genau, dann verschwindet sie ins Wunderland.
Aber so geht's ja auch schon los. Also der Alltag so mit Kindermädchen und Oberlehrerin und Ordnung und brav sein und funktionieren, der behagt ja gar nicht so. Also das merkt man ja schon, man isst irgendwas und sagt, naja, das schmeckt jetzt eben mal salzig, egal wie viel Sahne drauf ist. Oder die genießen jetzt statt einem Keks die Idee eines Schweinebratens. Ja? Vielleicht wächst ja auf dem Baum auch ein Braten.
Das ist alles möglich, das ist ja das Schöne.
Und es gibt so viele fantastische Möglichkeiten, auch Dinge umzudeuten. Das ist ja auch an dieser Stückfassung so faszinierend. Denn manche Figuren sind ja doch ein bisschen rätselhaft. Ne?
Ja. Das ist ja das Schöne, wenn jeder auch das darin sehen kann, was er möchte. Also ich finde das immer schön, wenn man auch seine eigene Fantasie mit nutzen darf im Theater. Und ich glaube, das kann man in dem Stück auf jeden Fall. Und es gibt da ganz viele Möglichkeiten.
Welche dieser Wunderlandgestalten findest du am faszinierendsten? Du denkst, holla.
Oh, ich glaube, da kann ich mich gar nicht...
Ich meine, das ist eine tolle Truppe, ja?
Ja, schräg ja.
Sind sie alle auf ihre ja. Art und Weise. Aber wo wird spannend, so zu gucken, was wummert da alles noch?
Es ist ganz schwer, sich zu entscheiden, weil jede Figur so besonders und so unterschiedlich auch ist. Also da trifft Alice auf Dideldei und Dideldumm, die einfach nur total merkwürdig und lustig sind und so als Duo einfach so eine Komik haben. Dann kommt die Raupe, die auch eine ganz lustige, merkwürdige Figur ist, die irgendwie so ein rätselhaftes Orakel ist, wo man versucht zu verstehen, was möchte die gerade eigentlich von mir. Und natürlich die Grinsekatze, die einfach diese Erlaubnis gibt, du darfst verrückt sein und die auch Alice sagt, wir sind hier alle verrückt und du darfst verrückt sein und das ist gut, so wie du bist. Aber natürlich, ich glaube, der Hutmacher ist so die Figur für Alice, die ihr auch am nächsten ist und die sie am meisten mitnimmt ins Wunderland, sie am meisten mit einbezieht und wo sie sich sehr wohl fühlt. Das ist eine sehr herzliche Figur.
Es ist ja auch ein besonderer Aspekt in dieser Geschichte, dass der Schauspieler, der den Vater spielt, auch den Hutmacher spielt. Und ja. Schon Papa im Garten sagt, naja, wir sind beide ein bisschen verrückt. Ja. Ne? Ja. Gut, ja. Die Schwester von Alice, die ist ganz brav und ordentlich und auch ein bisschen zwängelig und auch eher ängstlich. Mhm. Die würde niemals irgendwie auf den Baum klettern und gucken, was sich da alles versteckt. Und dass über den Hutmacher dann auch so was Zustimmendes kommt.
Ja.
Wir müssen einfach auch ab und zu ein bisschen spinnen, ne, und können nicht immer nur funktionieren und so.
Ja, und das wird einfach so zelebriert, dieses Anderssein, dieses Verrücktsein. Das wird als was total Positives und Schönes dargestellt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, danach sehnt sich doch eigentlich jeder, nach diesem Anderssein, mal komplett durchdrehen, freidrehen und wild sein. Und das ist eben im Wunderland möglich.
Auch das Staunen.
Ja.
Also unabhängig zur Neugier, dass man gucken will, was sich hinter der nächsten Ecke der kleinen, der großen Tür versteckt oder wie man plötzlich schrumpft und dann über sich hinaus wächst und so quasi Entwicklungsschritte macht oder sich plötzlich als jemand ganz anders erlebt. Diese Faszination, was alles passieren kann, was alles möglich ist und dass man das auch puppen kann. Ne?
Ja, man kann sich viel wundern im Wunderland und man trifft auf ganz wunderbare Figuren.
Jessica, du hast ja dann nicht so eine wunderbar freundliche Rolle. So
die Besten. Das sind die Besten.
So eine Herzkönigin, deren Lieblingsspruch sich ja immer wieder andeutet, rübe ab.
Ja, Kopf ab.
Kopf ab. Ist aber so gesehen auch eine ganz faszinierende Figur und auch sehr einsam. Ich meine, die hat ihren Herzbuben Galan, der ihr in allem zustimmt, aber trotzdem ist so ein bisschen für sich.
Ja, total. Also die Königin, ich glaube, ihr größtes Verlangen ist Sicherheit. Sobald dieses Erdbeerplätzchen eben verschwindet, gibt es halt ein großes Chaos. Also ich finde, dass die Königin sowieso auch die Personifizierung des Chaos ist. Auch im Unterbewusstsein und eben, ja, ihr Verlangen nach Sicherheit und dann ist das Törtchen weg. Das Wunderland hat ja dann doch, auch wenn es gegen die Norm ist oder gegen die gesellschaftliche Norm, irgendeine Art von Ordnung, aber halt eine chaotische Ordnung, die gegensätzlich ist zu der Welt, in der wir tatsächlich leben.
Also ein Vergnügen am Chaos. Und
genau.
Das ist ja auch sehr faszinierend, dass sozusagen die Herrscherin über das Wunderland, wo alles möglich ist, so zwanghaft herrschen muss.
Total,
alles seinen Platz findet.
Ja, genau. Das heißt, da gibt es irgendwie dann doch Parallelen, die sind aber dann irgendwie ins Absurde gekehrt. Also wenn ein Törtchen verschwindet, dann ist sie komplett drüber und kann überhaupt nicht mehr klarkommen. Und das Zweite ist auch, wenn sie ja immer gewinnt beim Crockett. Und das erste Mal, dass eben nicht passiert, was sanft eben passiert.
Alarm.
Genau, im Chaos gibt's Chaos.
Wobei die ja auch ein bisschen braucht, bis sie sich auf überhaupt jemanden einlässt. Unabhängig davon, ob Alice ganz frech sagt, also nee, das stimmt so nicht.
Ich meine, ich kann sie verstehen. Ich meine, sie ist die Königin dieses Wunderlands. Und dann kommt eine fremde Person in ihr Reich und behauptet sich extrem, mal ganz anders und den Regeln, die sie normalerweise kennt. Und dann ist es natürlich erstmal eine Neugier, eine Ablehnung, aber eben vor allem die Neugierde auch, um zu gucken, okay, das, was ich so schön finde an Alice, ist vor allem auch, dass diese Figuren alle so etwas Annehmendes haben. Dass wir sehr selten ein Nein spüren, sondern erstmal ein Ja. Und das finde ich so toll daran. Weil ich finde, das hat auch etwas, deswegen finde ich, das ist das so ein prädestiniertes Stück für Kinder auch, weil Kinder ja gerade so viel erstmal lernen, was ich alles nicht darf. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und bei Alice im Wunderland darf man erstmal alles. Und da, das finde ich so toll daran.
Und man darf alles Mögliche denken.
Ja.
Oder sich vorstellen, imaginieren. Ja?
Genau. Why auch wenn es nicht richtig scheint oder auch chaotisch ist oder nicht eine andere Form oder Norm hat.
Und dass es so viel Anderssein auch gibt.
Ja.
Zum Beispiel beim 5-Uhr-Tee. Es schlägt halt immer 5 Uhr. Also, und da kann man schon mal irgendwie einschlafen, muss immer wieder geweckt werden. Ja? Oder wenn aus der Teekanne dann Gummibärchen kommt.
Ja, großartig. Ja. Ja. Das ist ja das Tolle, das ist ja das Fantastische. Also die Fantasie, die da mit reinspielt. Mhm. Und das finde ich so schön.
Jeder sehnt sich ja auch nach so einem Ort. Nach einem Ort, wo eben alles so frei ist und eben genau diese Dinge, das Unmögliche möglich wird und das, was man erträumt und fantasiert, plötzlich Realität wird.
Und man auch noch Spaß dran hat und auch noch gemeinsamen Spaß. Und vielleicht wäre es auch an der Zeit, dass man der Herzkönigin mal ein paar Gummibärchen in die Teetasse
legt. Oh, das wird sie bestimmt freuen.
Ja, sicherlich. Ich meine, am Ende kriegt sie die Törtchen ja dann doch irgendwie neu gebackene von ihrem Herzbuben und dann macht sie ja auch eine Entwicklung durch. Sie entscheidet ja am Ende dann doch, nicht den Kopf abzubefehlen.
Alice behält ihren Schädel.
Das ist auch eine schöne Wortschöpfung, die
abzubefehlen. Abzubefehlen, ja. Sondern sie entscheidet sich dagegen und das ist auch eine schöne Entwicklung, die man irgendwie auch so einer Tyrannin halt zusprechen kann. Also das finde ich auch schön. Mhm.
Dass die auch mal lernt, ein bisschen abzugeben oder zu geben überhaupt.
Ja.
Und man gibt es halt zweimal die Woche Erdbeertörtchen und Buffet für alle. Ja. Gemeinsames
ja
Naschwerk.
Sogar. Sie, ja! sie findet es ja dann auch total toll, wenn plötzlich alle ihr sagen, oh, super, Herzkönigin, wie sie mit dem Volk umgeht,
ja,
ist
ja,
ja großartig.
Mechanismen.
Und das ist so schön, auch zu spielen, dass Alice irgendwann versteht, wie diese merkwürdige Figur funktioniert und dann mit ihren Regeln spielt und dadurch erreicht, dass am Ende irgendwie alle glücklich sind. Das ist eine total schöne Entwicklung.
Auch wenn sich das zum Ende hin andeutet, dass das ein hinreißend schöner Traum war, würde ich mal vermuten, dass Alice den bald wieder träumt.
Auf jeden Fall. Ich glaube, den hat sie auch schon öfter geträumt und den wird sie immer wieder träumen. Ich glaube, das Wunderland ist so Alice' Ort der Sicherheit und der Zuflucht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Kinder, sowas zu haben.
Naja, so außerhalb dessen, was alles so alltäglich funktioniert, zwischen Frühstück, Schule, Kindergarten, Nachhilfeunterricht, Sport, wie auch immer, was da für Verpflichtungen und Lernübungen anliegt.
Die Lektion von Madame Dubois, den ich immer gern entfliehen würde.
So sieht's aus.
Ich finde immer diese Frage ganz interessant, ob das jetzt ein Traum ist von Alice oder ob das Realität ist oder ob das jetzt einfach nur ihre Fantasie ist, die durchdreht. Ich finde es ganz spannend, weil natürlich für Alice alles Realität ist. Und das ist ja das Schöne. Was es jetzt für die anderen sein mag, ist eine ganz andere Frage. Aber für Alice ist es ihre Realität, ihre eigene Realität, die sie sich schafft. Und das finde ich ganz toll.
Wobei Fantasie ist immer Teil der Realität.
Ja, ja.
Ja, sonst wäre es ja irgendwie alles nur irgendwie Rechenübungen funktioniert.
Ja.
Dass man auch einen Raum braucht, wo man rumspinnt, verrückt ist, leichtsinnig, verträumt.
Ja, es wird das ja so schnell genommen, also so früh durch Erziehung. Und das finde ich so toll, das einfach zu hinterfragen und dass Kinder halt sehen können, die dann vielleicht auch nicht ganz klein sind, sondern vielleicht so heranwachsen und sich die Vorstellung angucken, um zu gucken, ja, so könnte es irgendwie auch sein.
So ist es ja dann auch mit der Herzkönigin. Da sieht man, wohin das führt, wenn das alles so ordentlich reguliert, kontrolliert läuft.
Ja,
ne?
Genau, vor allem so. Kontrolle.
Es ist total ungesund. Also ich bin auf so einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und da ist natürlich eine recht große Angleichung oft. Also wenn man da plötzlich die Theatertante, sage ich mal, ist, dann fällt man auf und dann ist man irgendwie anders. Und für mich war Theater immer mein kleines Wunderland. Also das Theater war mein Ort, wo ich verrückt in Anführungsstrichen sein durfte, wo ich Fantasie haben durfte, wo ich irgendwie ausbrechen durfte. Und das war mir immer ganz, ganz wichtig und hat mich echt beschützt auch vor vielem.
Auch jemand anders zu sein, wenn man spielt.
Ja, jemand anders und trotzdem auch eine Facette von sich selbst. Man lernt im Theater ganz viel über sich selbst und man darf ganz viel von sich auch geben und das ist ja auch das Schöne.
Jessica, du kommst ja vom Musical. Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderer Schauplatz, weniger Musik und viel mehr szenisch, auch wenn natürlich aufs Schönste gesungen wird.
Ja, ich habe tatsächlich ein Solo auch, also es ist gar nicht so anders. Ich glaube, das Problem hier in Deutschland ist, wie Musical inszeniert wird, dass es sehr plakativ ist. Und wenn wir so ein bisschen zu den Nachbarn und Nachbarinnen gucken, nach New York oder London, dann ist das ein fluides Genre, eine fluide Form vor allem. Kein Genre, eine Form, die bedient wird und wo man nicht drauf guckt, du bist das und du bist das. Auch da wieder eine Einkategorisierung. Das gibt es nicht im Wunderland. Und das finde ich schön. Und auch eben hier bei den Bad Gandersheimer Domfestspielen ist es auch so toll, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Sparten miteinander arbeiten. Und ich glaube, das ist für mich persönlich die größte Bereicherung für Theater, weil ich diese Einkategorisierung auch so langweilig und so sehr, ich finde sie vor allem sehr altbacken.
Ja, da sind wir wieder bei Monotonie und Funktionalitäten und,
ja, und
Sparten.
Und auch, ja, und Klischee und Einkategorisierung. Und das ist schon auch etwas, womit ich mich auch immer wieder gefühlt behaupten muss. Und die Königin vielleicht auch. Sich dann irgendwie als, ja, keine Ahnung.
Die sich heimlich wahrscheinlich auch langweilt, dass immer alles den gleichen Ablauf nimmt.
Ja, genau.
Und würde sie nicht so wegen dieser Erdbeertörtchen quengeln.
Genau.
So.
Und das Schöne ist, bei uns ist es ja so, schon so, dass in dem Stück unser Regisseur aus der Physical-Sparte kommt. Also das heißt, es ist auch nicht reines Sprechtheater, was ich viel spannender finde. Ich meine, jede Sparte hat ihre Berechtigung, das finde ich sehr, sehr gut. Aber mich persönlich interessiert diese
Zusammenspiel der Sparten, da wird es ja dann spannend.
Da wird es spannend fürs Auge, fürs Hirn, für den Körper. Und das interessiert mich am meisten am Theater. Und ich finde, wie gesagt, jede Sparte hat ihre eigene Berechtigung. Aber sobald dann irgendwie dieses Draufzeigen stattfindet und das kann ich besser, das kann ich schlechter, okay, ja, jeder hat ihre eigene Spezialisierung. Aber wovon ziehen wir, wenn aus der Andersartigkeit irgendwie auch da wieder Alice?
Sich darüber austauschen und von dem anderen noch eine Farbe mitnehmen.
Ja,
ne?
Genau, so. Richtig. Ja. Und ich glaube, da ist etwas, was ich in diesem Stück auf jeden Fall auch beitragen kann. Also die Stimme dieser Königin auch. Und das ist auch das Schöne, also man sieht ja auch in dem Stück verschiedene Körper. Also man sieht schon, nicht immer, aber auch wenn in den Proben, wie wir miteinander arbeiten, zu gucken, dieser Mensch gerade in der Probe, der ist mehr, also oder die mehr auf den Körper spezialisiert und dann kann ich den Input geben. Oder die andere hat gerade einen Gedanken, der dazu führt. Oder die andere ist irgendwie am Blatt und sagt, okay, aber so und so sieht's aus. Und das finde ich cool.
Ja, und wie schön ist es auch, also jetzt für mich, ich habe ja eine Schauspielausbildung gemacht und wie toll ist es, mit Musical-Darstellern und Darstellerinnen auf der Bühne zu stehen und zu merken, wie souverän die beim Singen sind und davon mir was mitnehmen zu können und davon lernen zu können und sich gegenseitig auch zu unterstützen und was zu geben. Das ist so wertvoll und es ist ganz toll, dass wir da einfach zusammenarbeiten ohne Vorurteile, sondern eben mit einem Bewusstsein, dass wir uns gegenseitig was geben.
Das ermutigt auch zu dieser besonderen Spielfreude, die ja dann auf der Bühne ausgetobt werden kann.
Voll, ne?
So. Paul, im letzten Jahr warst du als Graf von Monte Cristo
genau. Zu
sehen. Jetzt, Hercule Poirot ist ja auch eine Figur, die am Suchen ist und am Forschen. Ähnlich wie der Graf, der jetzt nun diese intriganten Ungerechtigkeiten, die sein Leben über Jahrzehnte bestimmten, ein grauenvolles, um die sozusagen aus der Welt zu schaffen. Gibt es da sowas wie eine Verbindung, jetzt was auch die Annäherung an diesen berühmten Meisterdetektiv angeht?
Also wenn ich das jetzt so sehe, also habe ich erstmal gerade gar nicht bei der Rollenauswahl gedacht, so dass es da Parallelen gibt, aber doch, es gibt schon gewisse Parallelen. Es ist wie letztes Jahr, was dem Dantès passiert ist, passiert dem Poirot auch. Er wird in eine Situation geworfen, womit er nicht gerechnet hatte. Also er kommt gerade von einem Fall, will sich eigentlich erholen und bekommt ein Telegramm, dass er ganz schnell nach London muss, da einen Fall zu klären. Und komischerweise in diesem Moment geschieht in diesem Orient Express, wo er gerade auf der Fahrt ist, ein Mord. Und was sein bester Freund ist, nötigt ihn nicht dazu, aber er hält ihn dazu an, zu sagen, bitte versuch diesen Fall zu klären. Ja, gut, dasselbe ist es dann bloß in einer anderen Sache jetzt beim Dantès gewesen. Er wurde ja auch in ein Unglück gestürzt, womit er nicht gerechnet hat, weil viele Neider um ihn herum waren. Das ist jetzt Poirot nicht. Ja, aber es ist schon, er kommt auch wieder in eine Geschichte rein.
Recht, Unrecht, Gewalt und wie das Ganze, sagen wir mal, justieren. Ne? Kanntest du den Roman von Agatha Christie?
Den Roman kannte ich persönlich gesagt nicht, also Agatha Christie schon, also ich habe als Kind, also Miss Marple und sowas, ne, das kennt man ja alles. Ich fand das immer toll, wie sie geschrieben hat. Dann gab es ja auch diese Verfilmungen und so. Und wo ich hier angefragt wurde, dachte ich, geil, Krimi macht schon Spaß. Also gerade jetzt so finde ich, ist Theater auch so eine Aufgabe, wo wir sagen, okay, wir erzählen Geschichten. Gerade bei diesen ganzen Zeiten, politisch gesehen, und wir haben Krieg und was weiß ich nicht. Was für mich Theater ausmacht, ist gerade, dass wir versuchen, wenigstens mal für 2 Stunden Leute abzuholen, die dann irgendwie mitfiebern können, eine Geschichte zu erzählen, um dann wieder später in die Realität zu kommen. Ob man jetzt auch Verbindungen zur heutigen Gesellschaft, also was jetzt gerade abgeht oder so findet, das bleibt den Zuschauer überlassen.
Aber wenn man etwas zu sehen bekommt, hat das ja immer mit der Gegenwart zu tun. Das sind ja auch gegenwärtige Menschen, die das dann spielen, die da nachfragen und nachhaken. Und es erweitert in jeder Form, egal ob es unterhaltsam, nachdenklich, kritisch ist, den Horizont.
Ja.
Und ich denke, da wird es spannend. Das macht ja auch Theater aus.
Definitiv macht das Theater aus. Früher habe ich sehr viel politisches Theater gemacht, zeitgenössisches Theater, was Sprachgewalten waren, wo halt wirklich ganz viel, wo es um Politik ging, um Religionen und so. Eben, wie du jetzt auch sagst, sage ich auch mal, was in Komödiengenre gehen kann oder so. Selbst ein Märchen, ich bin ja auch in Alice im Wunderland mit drin, erzählt man schon, wo sind Parallelen, in welche Welten geht man rein. Und ich finde, es zeigt auch immer auf, damit kann ich mich vielleicht als Zuschauer mit dieser Figur oder mit dieser Figur oder mit dieser Figur identifizieren. Ich meine, wenn wir keine Probleme haben auf der Szene oder in dem Stück, wenn wir das nicht herausfinden, eine Essenz, brauchen wir nicht auf die Bühne gehen.
Außerdem, es ist ja immer das Spannende am Theater, man kommt mit anderen Menschen, mit völlig fremden, unbekannten, schrägen, verrückten in Berührung.
Ja.
Ob man sie nun mag oder nicht oder aburteilt, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber mir kommt etwas zu sehen, zu hören, was einen, wenn es gut rüberkommt, auch bewegt. Ja? Und da fängt ja quasi das Gespräch an. Und darum geht es ja. In der globalen Kabelei vielleicht auch mal ein bisschen verständiger.
Ja.
Nun ist ja Hercule Poirot jemand, der das aus der Rückblende reflektiert, was erzählt, in diesem Orient-Express passiert ist. Es hat also bei aller Spannung, wo dann ist, nochmal eine sehr nachdenkliche Ebene. Da ist jemand, der nochmal guckt, was ist eigentlich mit mir in der Zeit passiert, weil es ja auch ein ganz besonderer Fall ist, was so Recht, Unrecht, Verurteilen, Abhandeln angeht.
Also ich glaube, was die Figur angeht, es ist halt ein sehr pflichtbewusster, also der dann für die Sache lebt. Also wenn es darum geht, einen Fall zu klären. Es gibt ja auch, so wie ich gelesen habe, mehrere Geschichten über den Poirot, auch mit einer verflossenen Liebe oder warum er diesen Schnurrbart auch trägt, mit dieser Narbe, also praktisch um diese Narbe zu verdecken. Also er hat schon einiges erlebt. Aber ich habe das Gefühl, er ist, wie soll ich sagen, in einem Raster drin, wo er lebt. Ich würde schon fast sagen, so ein bisschen vielleicht auch was Monk-artiges, wo man sagt, er lebt in seinem Raster, er kann genau scannen, er hat eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Das finde ich auch spannend an dieser Figur, dass er diese Figuren lesen kann, wohin gehen die oder irgendwie zu erkennen an den kleinsten Punkten, wo ist es jetzt ein Fake, wo wird ihm was vorgespielt, in die Psychologie der Menschen reinzugucken. Und das ist das Spannende für einen Fall, das sagt er jetzt auch. Normalerweise löst er das anhand der Psychologie, die Fälle der Menschen, also versucht in sie reinzugehen, und diesmal funktioniert es nicht, da es einfach ein abgekartetes Spiel ist und er immer mehr in die Irre getrieben wird, aber letztendlich doch irgendwo kleine Knackpunkte findet und sagt, aha, hier stimmt aber was nicht. Und das Gefühl hat er von Anfang an eigentlich, seitdem er in diesen Zug gestiegen ist.
So geht ja die Geschichte los.
Ich habe ein komisches Gefühl, irgendetwas stimmt hier unter ihren Fahrgästen nicht. Hier herrscht eine Spannung. Und das meine ich damit, diese Psychologie. Ich weiß nicht, ob das sogar ein bisschen was wie Autismus sein kann oder so, die ja auch ganz viel scannen können.
Also er hat auch sowas verschlossen.
So Asperger vielleicht, sowas genau. Was ich jetzt nicht bediene als Figur, aber nur um den Gedanken darum, dieses Beobachten.
Dieses filigrane Element in seiner Wahrnehmung. Ja. Ganz kleine Momente, wo es dann klickt.
Ja. Das sind nur kleine Momente, die dann aufblitzen. Das ist das Spannende an dieser Figur.
Und das Spannende wiederum an der Geschichte und darum kommt er quasi zu dieser fast schon existenziellen Reibung. Ja.
Auch diese ganzen Individuen, auf die er da trifft, also die ganzen Reisenden, ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern kann, die ja eigentlich diesen Mord begehen. Jeder ist irgendwie so eine ganz bunte Farbe, wo jeder mal aufschillert und für den Zuschauer das, glaube ich, auch sehr spannend ist zu schauen. Was ist jetzt echt, was ist nicht echt? Ist es alles auf einem Fake-Weg?
Was wird da gerade gespielt oder auch überzeichnet in den Figuren?
Genau.
Es geht ja schon so los.
Genau.
Das ist ja eine abenteuerliche Melange von
Das Stück allerdings Menschen. Muss ich auch sagen, das funktioniert auch nicht nur durch die Hauptfigur, sondern es funktioniert auch wirklich nur durch die anderen Personen, auf die ich da treffe, also an den anderen Kollegen, weil letztendlich ist es ganz oft, spielen sie mir vieles zu, womit ich umgehen kann. Wenn jetzt davon nichts kommen würde, sage ich mal, es würde alles nur runtergespielt werden, habe ich kein Problem. Und das ist das Schöne, wie Sarah Speiser, die Regisseurin, das auch mit uns bearbeitet. In jeder einzelnen Figur, egal wie klein sie ist, aber jede kleine Figur ist wichtig, ein Lämpchen aufzuleuchten, wo jede Figur die Möglichkeit hat, zu schillern, zu brillieren, aber ohne jetzt sich in den Vordergrund zu spielen, sondern es ist, dass sie es miteinander, eine Masse miteinander erzählen. Und das Spannende ist auch, am Anfang eigentlich, sie kennen sich ja alle nicht untereinander, aber sie kennen sich, was zum Schluss dann eigentlich erst aufgedeckt wird. Jetzt habe ich wieder gespoilert.
Bisschen spoilern, ja sowieso. Ja. Es ist ja eher ungewöhnlich für so einen klassischen Krimi-Plot, dass die Verdächtigen in einem Tempo wechseln, bis am Ende alle verdächtig sind. Und dann sich nicht ein einzelner Täter, einzelne Täterin da irgendwie herauskristallisiert, sondern dass quasi ein unglaublich faszinierendes, abgekartetes Spiel.
Zumal er das ja auch schon irgendwann eher versteht, zu sagen, okay, es kann nicht ein Täter sein, es sind mehrere Täter. Das lässt er zum Schluss wirklich erst raus, zu sagen, es ist nicht nur einer von ihnen, es waren acht, die es also geplant haben, die mordeten zusammen und was für ein raffinierter Plan. Natürlich konnte deren Plan nicht umgesetzt werden, da halt Poirot in diesem Zug auf einmal sitzt und sie ganz schnell eigentlich einen neuen Plan noch zusätzlich drauf planen mussten, damit das nicht auffällt. Ne? Weil es wäre ganz leicht gewesen, der Zug fährt los, die bringen diesen Menschen um, der Mörder steigt beim nächsten Bahnhof oder beim nächsten Halt aus und ja, ist tot. Die Polizei würde den Mörder nie ertappen. Aber da ja dieses Unglück kommt, die Schneewehe, der Detektiv ist mit drin, geht der ganze Plan nicht mehr auf.
Schon, aber das sind natürlich auch dramaturgisch gesehen hinreißende Ablenkungsmanöver, ja, die Agatha, ja, Christie da gesetzt hat.
Zumal sie ja auch sich wirklich damit auskannte. Ne? Also sie war ja auch da im Orient oder wo sie den Krimi halt dann praktisch rein adaptiert hat. Also sie kannte sich auch sehr gut mit Archäologie aus oder so. Und das ist ja ziemlich spannend auch.
Genau, da kommen dann so kleine Elemente von kultureller Bildung,
genau,
mit ins Spiel, die so ganz, genau, en also, passant mit den Dialogen, genau, verwebt werden.
Also sie weiß genau, wovon sie spricht. Und das macht es auch sehr spannend, den Stoff.
Das macht es eben spannender als so ein klassischer Schlagabtausch. Wer ist jetzt an der Reihe und soll erstmal erzählen, was er gestern Nacht alles getrieben hat. Oder heute Morgen zwischen 5 Uhr und 5:25 Uhr. Das sind ja keine Verhöre in dem Sinne, sondern Gespräche, um herauszukriegen, who is who. Und das übliche Szenario, wenn man Menschen verdächtigen muss, die nun mal alle in einen Zug setzen. Dass das so nacheinander erfolgt. Das heißt, man hat ganz unterschiedliche Begegnungen nochmal, was so diese Bande von Fallenstellern angeht. Denn es versuchen ja alle ihn mit einer Geschichte sozusagen eine Falle zu stellen, mit diesem Mordfall vor ein paar Jahren und diesem Mörder, der freigesprochen wurde.
Genau, ist ja wirklich passiert, dieser Fall da mit dieser Armstrong, da gibt es auch mehrere Artikel, die man lesen kann, wo auch mehrere Verbindungen dann auch sind, also auch geschichtlich, wo kommen die alle her, und das finde ich auch sehr spannend, dass sie diesen Fall eigentlich damit aufnimmt und den eigentlich damit verarbeitet, also dass es keine Fiktion ist, dass doch eigentlich Fiktion und Realität miteinander verbunden wird. Und das ist schon toll.
Das passiert ja im Theater. Ich hoffe ja niemand glauben, dass das alles Fiktion ist. Natürlich ist es in dem Moment Bühnenrealität, kann man auch so sehen. Ja. Aber das hört ja dann nicht auf. Das fängt ja dann erst an zu arbeiten. Ja. Aber was diese intimen Gespräche angeht, dadurch gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche Formen der Begegnung auf der Bühne in eigentlich sehr intimen Räumen. Mhm. Also dieser Zug, den so auf die Bühne zu wuppen, mit eigentlich kammerspielartigen Momenten. Das ist schon abenteuerlich, auf so einer großen Bühne dann sich nah ranzuzoomen.
Ja, ne? Diese Bühne ist ja wirklich groß und ich finde auch, es ist eigentlich eher ein Stück für ein Kammertheaterstück, wo es sehr fein und filigran ist, aber wir haben dieses Jahr wirklich einen Zug auf der Bühne, wo unsere Kostüm- und Ausstatterin wirklich da sehr, sehr, sehr fantasiereich da uns einen Zug auf die Bühne zaubert, wo wir den aufdrehen können, die Abteile zu sehen sind oder beziehungsweise der Speisewagen, was aber allerdings jetzt nicht immer alles in Reihe und Glied sein wird, wie wir es jetzt inszeniert haben, sondern der Raum wird irgendwann aufgemacht. Also die ganze Bühne wird dann praktisch erspielt. Am Anfang wird dieser Zug zum Beispiel komplett etabliert und dann geht es immer mehr auf, wenn es in diese, sage ich mal, Ermittlungen reingehen, werden die Verortungen ganz woanders sein, und ich glaube, das wird es auch für den Zuschauer spannender sein, oder dass der Zuschauer nicht fragt, wieso, aber das Abteil ist doch da und da ist es da, weil wir immer von einem Lageplan sprechen. Das ist egal, es ist dann Behauptung, das
dann
ist Theater.
Dann ist Behauptung, klar. Wenn ich sage, da ist jetzt der Speiseraum, der ist dann halt doppelt oder dreimal so groß. Ja. Oder das ist dann eine Wandelhalle. Ja. Oder wenn er groß genug ist, dann haben auch die Lauscher besser Platz, die sie sich mitkriegen wollen.
Ja, wo ist wer? Oder wer taucht immer wieder mal auf? Oder wer kriegt etwas mit, um deren Plan weiter zu spinnen? Ja. Also was ich beim Proben auch merke, es kriegt ein rasantes Tempo, das ganze Stück. Es geht wahnsinnig schnell vorbei, ist jetzt mein Gefühl als Spieler.
Poirots Neugier, dieses Insistieren, dieses Nachfassen, das dauernd irritiert werden, das beschleunigt ja quasi auch. Aber immer wenn man denkt, so, jetzt sind wir an einem bestimmten Punkt, klickt es wieder von der Seite. Yeah. Und dass so das ganze Szenario, auch wenn der Zug nachts in der Schneewehe abhängt, irgendwie volle Fahrt aufnimmt. Ne?
Also innerlich der Zug. Ja. Ne?
Von daher ist das schon auch sehr tricky angelegt.
Auf jeden Fall. Das meine ich damit. Es nimmt dieses Tempo auf, einerseits für die Figur des Poirot diese Ruhe zu bewahren, zu sagen, okay, wie viel gibt er preis? also ein Spiel im Spiel, um an das Ergebnis zu kommen, diese Tat aufzuklären. Ja, und komischerweise, das Rätsel ist gelöst. Wer ist der Mörder? Fährt der Zug wieder los?
Auch wenn der Zerfall gelöst ist, letztendlich bleibt der Poirot und seine Entscheidung, wie er sich dazu verhält, unlösbar.
Er gibt die Verantwortung ab. Er hat seine, sag ich mal, seine Meinung, wie er immer ist. Er ist ein pflichtbewusster Mensch. Er sagt, aber geht ihr damit um, macht, was ihr wollt. Also auch wenn diese Tragödie damals in New York passiert ist, das Mädchen wurde umgebracht, gibt es euch noch nicht das Recht, diesen Mann umzubringen, aber geht ihr damit um. Und so verlässt er auch diesen Ort.
Begibt er sich wieder unter die einsamen Menschen, ne?
Er geht wieder in seine Bubble, sozusagen. Ja, würde ich schon sagen.
Was du vorhin schon ansprach, hat dieser Krimi-Plot mit all seinen Spannungselementen auch sehr viel Nachdenkliches, vielleicht auch sogar Kontemplatives im Untergrund, was immer so mitschwingt.
Ich glaube schon, das ist vielleicht auch das, was man vielleicht als Zuschauer danach mitnimmt. Ich würde sagen, es geht sehr komödiantisch los, wo wir viele Slapsticks drin haben und so. Aber man merkt dann ab einem gewissen Punkt, wie die ganze Stimmung kippt, wo es um das Eingemachte geht. Und ich glaube, das macht dann schon bei dem Zuschauer irgendwas auf, wo er sich fragt so, ja, wie würde ich denn in so einer Situation reagieren? Ist es jetzt recht oder ist es unrecht, diese Person umzubringen? Dürfen wir selbst Justiz vollziehen oder nicht?
Ja,
natürlich
so.
Nicht.
Und dann auch, wie sehr der Schein trügt, also zwischen schwarz, weiß.
Ja, auch. Es gibt Zwischenfarben.
Eben. Ne? Und da wird es dann spannend.
Genau.
Auf gutes Gelingen.
Danke.